Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Veganauten. Heute zum 9. Heft der Miniserie Vega, Leuchtfeuer auf Grau Flak. Bei mir ist wieder der fantastische Mario. Hallo Mario.
Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer.
Wie geht's dir heute? Ich habe gehört, bei dir regnet's.
Es ist schon weitergezogen. Das war eben, als würde jemand die Niagara-Fälle von meinem Fenster abdonnern. Also das war schon wieder sinnflutartig. Hier sind auch schon wieder die Sirenen, weil Keller vollgelaufen sind in den 3 Minuten, wo es geregnet hat. Wahnsinn.
Ja, krass, gell? Was da zur Zeit abgeht. Wir und unser Klimawandel.
Ja, und vor allen Dingen, das ist das CO2 von vor 10 Jahren. Das, was wir derzeit wir haben ja seitdem verdoppelt. Das, was wir jetzt in die Luft pusten, das wirkt sich erst in 10 Jahren anfänglich aus. Da kommt noch richtig Scheiße auf uns zu.
Es kommt, das dicke Ende kommt erst noch, hat meine Oma immer gesagt.
Ja. Ich habe langsam Angst um unsere Zukunft. Jetzt nicht um die Menschheit an sich, die Menschheit wird's überleben, ja. Es wird immer irgendwas von uns überleben. Die Frage ist, ob die Umwelt überlebt. Der größte Teil wohl nicht. Ich denke, so diese Megacities wie in Judge Dredd, ne? Sowas in der Art wird sich wohl ergeben. Und ich weiß nicht, ob wir dann noch eine Hochzivilisation haben, wenn wir so weitermachen wie jetzt.
Spannende Frage.
Aber die Menschheit an sich wird's überleben, nur circa 7 Milliarden nicht.
Ja, ich würde sagen, auf diese Stimmung steigen wir ins Heft ein, oder?
Ich bin grundsätzlich positiv, oder?
Ja.
Also für die Zuhörer, ich bin manchmal etwas sehr zynisch.
Heute starten wir mit dem 9. Band der Vega-Miniserie. Leuchtfeuer auf Grabo Flak, die Terraner auf Raubzug, sie legen eine Falle aus. Autor ist heute Arno Endler, Titelbildzeichner ist Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist der Roman am Freitag, dem 9. Juli 2021. Hauptpersonen sind Perry Roden, Gillian Weatherby, Killian Gavriel und Amiel Dock. Mario, wie gefällt dir das Titelbild?
Nein.
Gar nicht?
Also der Hintergrund, die Blau-Rot-Komposition und so, das haben wir immer wieder, dass Blau-Rot so gegeneinander gestellt wird, ne? Die finde ich toll, aber diese komische, was soll das sein? Soll das ein Raumschiff sein? Soll das eine Spitze sein? Ich glaube, das ist ein Raumschiff, wird im Heft beschrieben.
Ja, genau, das ist dieser Speerraum mit der Verdickung hinter der Spitze.
Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
Bist du sicher? Ja oder nein?
Nein.
Okay. Es ist für mich eine 10 von 10. Das ist ein Titelbild wie für mich geschaffen.
4 von 10.
Es ist Raumschiffe, es sind coole Asteroiden mit irgendwelchen industriellen Aufbauten, es sind coole Farben dabei. Es ist basic, im Hintergrund ist alles so ein bisschen durchsichtig. Ach, weißt du was, 10 von 10, mir gefällt's, mega.
Wir sind mal 6 Punkte auseinander.
Super, dass das auf diesem, ich meine, die Vega-Hefte, die sind ja vom, oder mittlerweile auch die Erstausgabenhefte, die sind ja irgendwie anders vom Druck geworden mit dem neuen Zyklus.
Ne? Ja, und die Titelbilder sind leider immer, ja, und die Titelbilder sind so toll, wie sie sind. Egal, ob es wie hier mir nicht gefällt oder gefällt. Dieser Hochglanz ist ja super toll. Aber das Heftinnere steht immer über das Titelbild hinaus. Das geht mir auf den Keks.
Komischerweise ist das bei meinen Erstausgabenheften auch so, dass oben immer so ein kleines bisschen weiß rausguckt von dem Schnitt. Aber bei der Miniserie ist das akkurat geschnitten. Keine Ahnung, ob sie da die Heftmaschine eine andere benutzt haben oder ich, keine Ahnung, die sich erst einlaufen muss und dann bekommt man halt ein frühes oder ein spätes Heft, ich weiß es nicht. Ich kenne das Problem, ich kenne es aber mittlerweile nur noch aus der Erstausgabe. Hm. Meine Vega-Hefte sind alle gut geschnitten.
Meins nicht.
Ja, schade. Kommen wir mal zur Handlung, oder?
Ja, ich bin heute so grundpositiv. Ach so, die soll ich jetzt zusammenfassen.
Du stimmt, da war ja was. Du bist dran mit der Handlungszusammenfassung, das ist dein Thema.
Perry, Gillian und Killian Gavriel überlegen, wie sie einen Blaunacken anlocken können. Und dazu bauen sie zu diesem Berufe eine Falle auf dem Asteroiden Grabor Flak im Vega-System. Und viel hin und her und sie schaffen's, die Nacken gehen ihnen in die Falle.
Genau, mit den Makani sind im Vega-System oder ist im Vega-System ein anderes Raumschiff aufgetaucht, was die ganze Zeit durch das Vega-System kreuzt. Das taucht hier und da mal auf, das taucht auch dann auf, als Perry und Gillian zurückkehren ins Vega-System vom galaktischen Rätsel. Und jetzt hat man herausgefunden, das war im letzten Heft der Perry-Handlung so, dass es da auch Nacken gibt an Bord von diesem Raumschiff. Oder hier halt einen Nacken, nämlich den Amiel-Dock. Und den möchte man jetzt anlocken, weil man kommt mit der Kiste nicht weiter, die man an Land gezogen hat. Man kommt nicht ran an die Kiste, man kommt nicht rein in die Kiste.
Ja, ist schon eine vertrackte Kiste mit der Kiste.
Kiste! Und man hat das Problem, dass man irgendwie mit dem galaktischen Rätsel nicht so richtig weiterkommt.
Ja, man hat sehr viele Fragezeichen über dem Kopf.
Und das Erstbeste, was einem einfällt, ist, ach komm, lass mal den Nacken fragen. Ich mag das Heft dafür, dass es halt so ganz klar strukturiert ist. Es fängt an, es wird ein Plan gefasst und dann wird dieser Plan abgespult. Und am Ende kriegt man halt den neuen Informationsbrocken, wie es dann halt weitergehen könnte. Das kann ich sehr, sehr gut wertschätzen, weil das ist echt selten mittlerweile so. Gerade auch in der Erstausgabe, das sind dann immer irgendwie mega verwobene Plots und dann noch eine B-Handlung dazu. Und hier ist es halt wirklich fokussiert auf die Handlung zwischen Perry und Amiel Doc, wo es drauf hinausläuft. Ich mag das sehr von der Art, wie es zusammengesteckt ist.
Ich muss an der Stelle sagen, danke, du denkst das aus, was ich spreche.
Ich spreche das aus, was du denkst.
Ja, sag ich doch. Danke, hast du gerade damit bewiesen. Ich bin heute der Meister der schlechten Wortwitze. Ich meine heute noch mehr als sonst. Nein, mal Spaß beiseite. Ich habe es auch sehr zu schätzen gewusst. Ich lese ja nebenbei im Moment ein bisschen Perry Action für ein spezielles Geheimprojekt noch. Die sind mir allerdings zu repetitiv im Aufbau. Aber das war eigentlich so das letzte Mal bei Perry Action, muss man sagen, und das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, dass man eine Handlung wirklich konsequent von A nach B gebracht hat, ohne zig Umschwenks, Einschübe und sonst was. Nebenbei lese ich die Hefte rund um 600, ne? Also schon fast 60, naja, 55 Jahre zurück. Und auch da hattest du natürlich mal Hefte, die sich auf 2 Handlungsebenen erstrecken. Aber in der Regel hattest du eine Handlungsebene, die konsequent durchgezogen wird. Und das ist teilweise herrlich, weil du dadurch durch ein Heft durchkommst, durchpflügst und dich nach einer Stunde fragst, Alter, war's das schon?
Ja, das liest sich viel flotter, ne? Und es liegt halt nicht unbedingt daran, dass, ja, der Text ist auch einfacher strukturiert und erzählt. Und die Konzepte, die drin sind, sind nicht so krass. Also ich lese auch gerade, lustig, dass du es erwähnst, ich lese auch gerade für ein geheimes Geheimprojekt die ersten Hefte nochmal und habe da auch gemerkt, dass man da total schnell durchpflügt und dass es total locker flockig alles von der Hand geht und das mag ich ehrlich gesagt ganz sehr aktuell und was wir damals kritisiert haben an den ersten Heften, das kann ich heute noch nachvollziehen, ich sehe die Kritikpunkte noch. Irgendwie kann ich es mittlerweile aber besser genießen und besser drüber hinwegblicken, dass es halt die Probleme gab, aufgrund der Einfachheit und des kompakten Erzählens, weißt du? Ich lese halt nebenher auch noch die Chronik, das ist immer relativ schön, wenn man das so ein bisschen nebeneinander stellen kann, so die ersten Hefte mit den Sachen, die in der Chronik stehen. Ganz toll.
Meine Kritik an den frühen Heften, gerade was gewisse sprachliche Ausrutscher betrifft, wird es nie bereinigen können. Grundsätzlich bin ich aber bei dir. Ich habe dir ja damals auch schon gesagt, ich habe unsere ersten Podcasts, die Beginner-Podcasts, ja auch letztens mal wieder gehört beim World of Warcraft Zocken. Und gerade jetzt die letzten Tage auch nochmal, wo ich ja nur liegen konnte. Ich konnte ja nicht sitzen, ne, wegen der Bauch-OP. Damals habe ich ja auch schon gesagt, ich habe trotz allem die Schreibe damals genossen. Nicht umsonst habe ich die Serie mehrfach gelesen, den Anfang glaube ich schon 10-mal. Ja. Es hat halt seine Vorteile, die Schreibe. Sie ist nicht top, aber sie hat auch ihre Stärken. Kann man nicht wegsprechen, soll man auch nicht.
Nee, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall.
Ja, und wenn ich mir so angucke, ich meine, du hast tolle Romane in der Erstausgabe und ich liebe es, wenn sie hyperkomplex und vielleicht mit 5 oder 6 Handlungsebenen arbeiten und diese ineinander übergreifen lassen, teilweise parallele Handlungen beschreiben. Es ist super toll, es ist geil. Teilweise fehlt mir aber nicht nur in den einzelnen Heften, sondern auch im Zyklus so ein bisschen die Abwechslung, weißt du, so pretty straightforward, 50 Hefte auf ein Ziel zu, 4 Episoden, 7 Episoden, zack, ein Geheimnis gelöst, zack, nächstes Geheimnis, ja, und am Ende ergeben die Puzzleteile dann wirklich die Lösung und nicht 3 Hefte hier, 4 Hefte da, noch was Neues und am Ende weißt du nicht mehr, was war eigentlich am Anfang, ne, so richtig schön, zack. Anfang, Ende, Anfang, Ende, Anfang, Ende, plus, 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 zack, Gesamtlösung, fertig, aus. Simple, keep it simple.
Ja, nur das Einfache wird Erfolg haben. ja, was passiert in dem Heft? Magst du uns vielleicht mal erklären, wer die Nacken sind und wer vor allem die Blaunacken sind?
Die Nacken sind nicht, haben diesen komischen Namen nicht, weil sie nackt sind, obwohl es Nacktschnecken sind, vom Aussehen her, mit Exoskeletten. Die Nacken sind ursprünglich aus dem Universum Tarkan stammend. Ich muss nochmal gerade genau gucken, nicht, dass ich jetzt wieder Blödsinn erzähle, ne? Genau, aus dem Tarkan stammendes Volk. Schwarzwürmer wurden sie auch genannt. Die gibt's in verschiedenen Ausprägungen. Die Blaunacken war eine ganz besondere Spezies davon. Die Nacken sind von Estartu, der Schwester von Es. Das werde ich dir jetzt nicht noch erklären. Da sind wir morgen noch hier.
Das machen wir bei bei Stardust ist das, ne? Spielt die eine Rolle? War das nicht so?
Nein, nicht wirklich.
Was ist denn mit Estartu? Ist ja auch egal.
Ursprünglich ist Estartu in der Vergangenheit rund um Band 2000 in Es aufgegangen, war eine eigenständige Superintelligenz. Die Reste wurden von Es gerettet. In Es hat sie sich 20 Millionen Jahre oder so regeneriert, damit sie wieder als Superintelligenz erstehen konnte. Hat dann irgendwann einen Notruf aus dem sterbenden Universum Tarkan bekommen und dort die Kartanin, die Nacken und so weiter entdeckt, wurde dort besiegt fast und dann am Ende nach 50.000 Jahren des Besiegtseins von Perry wieder ins Leben zurückgerufen. Die ist also zweimal wieder auferstanden. Hallo Jesus mal zwei. Und dadurch, dass sie halt fast ein paar Millionen Jahre in Es drinne war, ist Estartu im Endeffekt Es seine Schwester. Das war jetzt wirklich mal ein ganz kurzer Historienabriss. Ich werde dir jetzt die Zeitschleifen, die dahinter stecken und so weiter, ersparen. Und im Universum Tarkan hat sie ein besonderes Volk entdeckt, nämlich die Nacken, die gewisse fünfdimensionale Horchsinne haben, ansonsten aber ziemlich hilflose Geschöpfe sind. Und diese Geschöpfe hat sie gefördert, indem sie die an den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs gebracht hat, womit die Nacken eine komplett andere Wahrnehmung der Welt haben. Sie fühlen sich in unserem 4D-Raum völlig unwohl. Sie sind eigentlich im Hyperraum beheimatet, geistig.
Genau, und nehmen da auch so wahr.
Und verhalten sich auch so. Das heißt, sie kommen also auch gar nicht so mit unseren Begriffen zurecht. Ein Leben von uns interessiert sie gar nicht. Ja? Wenn sie jemanden töten können, dann töten sie ihn. Wenn sie ihn nicht töten können, töten sie ihn nicht. Ihre Ziele sind anders, wir werden sie nie verstehen. Und sie geben sich auch sehr, sehr ungern mit uns ab.
Genau, und sie können zum Beispiel mit so Begriffen wie Krieg, Leben, Tod, Ableben, Liebe, können sie halt nichts anfangen, weil das halt nicht in ihrer Art der Wahrnehmung eine Rolle spielt. Ein sehr, sehr spannendes Konzept. Und diese Nacken haben eben einen Sprecher oder einen Blaunacken ausgewählt, der die Brücke schlägt zu vierdimensionalen Wesen, ne? Also zu Terranern oder Makani. Und sie arbeiten hier mit den Makani zusammen, weil die Makani ihnen verkauft haben, dass sie Es Diener von Es sind oder von einer Superintelligenz, von einer kosmokratischen Superintelligenz. Und das hat sie so beeindruckt, dass sie ihnen auf eine Art und Weise helfen. Ich glaube, was sie genau tun, brauchen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es hier wichtig, dass Perry sich als Es-Diener oder Diener von Es oder Diener von Kosmokraten beweisen kann, um sozusagen seine Kiste geöffnet zu bekommen, denn darum geht es am Ende des Romans eigentlich, dass endlich die verdammte Kiste aufgemacht wird. Und die Blaunacken bezeichnen die Kiste als Techniktotem oder als Technototem, was ein total cooler Begriff ist.
Hyper! Entschuldigung. Ja, also das Auftauchen der Blaunacken in diesem Roman, ich bin geteilter Meinung. Für uns Fans der alten Zeit der Serie ist es eine schöne Reminiszenz. Es macht auch deutlich, dass wir hier die Blaunacken in einer Zeitlinie haben, wo es offensichtlich noch in der Milchstraße weilte und auch noch Blaunacken existierten. Das ist kein Widerspruch. Das ist so ähnlich wie bei Doctor Who, muss man sich mit den Zeitlinien vorstellen, ne? Doctor Who besiegt die Dalek ganz am Ende der Zeit, endgültig und für immer. Und trotzdem können die Dalek ja immer noch als Gegner auftauchen. Es sind halt nur frühere Versionen, ne?
Ja, aber das hat auch Logikprobleme, glaub mir.
Nein, hat es nicht. Aber
doch, hat es.
Nein, da gibt es kein Logikproblem, weil ja, dann kennst du nur die eine Story mit der einen Zeitreise noch nicht, die diese Logikprobleme überhaupt erst bereinigt. Aber lassen wir das. Die Blaunacken sind nämlich ursprünglich 290 Stück an der Zahl in S aufgegangen, als S damals am Ende der 1700er Hefte. Der 1599 war das, der 1500er Hefte, da war S total zerrissen und geistig zerrüttet. Und mit Hilfe der Zellaktivatoren, also damals noch die eiförmigen, und der 290 Blaunacken, die in S aufgegangen sind, wurde S geheilt von seiner Geisteskrankheit oder temporalen Verwirrung. Und Paunaro war der letzte Blaunack, der hat auch einen Zellaktivator-Chip bekommen, war also unsterblich, und der ging am Ende des Kampfes gegen die Abruse im Arisum, also im anderen, auf der anderen Seite unseres Universums, in S auf. Seitdem sind die Nacken nicht mehr erwähnt worden, seit Heft 1750. Also über 25 Jahre, ne? Die Nacken sind also seit 500 Heften immer wieder so als mal gut, mal böse, also im Endeffekt als die amoralischen Wesen, die wir nicht verstehen, als manchmal auch als Plot-Device, Deus Ex Machina und so weiter, mussten sie herhalten. Und man hatte irgendwann auch die Schnauze von diesen Mistviechern gestrichen voll. Entschuldigung mal für die Deutlichkeit der Worte, aber sobald irgendwie was Geheimnisvolles war, Nacken. Als in den 1400er Heften die Milchstraße vom Rest der Galaxis abgekapselt war durch so einen Wall, eine Art Schutzschirm um die gesamte Milchstraße. Wer steckte dahinter hinter der Technik? Die Nacken. Alter, die sind, haben die Viecher uns genervt. Von daher waren wir eigentlich froh als Leser, dass die Nacken entsorgt waren. Andererseits traurig, weil sie waren schon faszinierend, ne? Und dass man hier jetzt die Nacken nochmal ausgräbt, deutet natürlich so im Hintergrund ein bisschen darauf hin, dass die Nacken in diesem Schiff, die wir dort sehen, aus einer Zeit kommen, als S die Nacken noch nicht in sich aufgenommen hat.
Ich glaube, da vergisst du was aus dem Roman, weil da wird referenziert, dass dieser Blaunack bereits in S gewesen ist und jetzt von S ja, wieder freigesetzt worden ist.
Auch das kann sein, aber die Nacken sagen nicht immer die Wahrheit.
Okay, okay.
Sie haben eine andere Wahrnehmung der Wahrheit als wir. Also von daher kann es auch sein, dass es natürlich ein aktueller Nack ist, der tatsächlich aus S rausgegangen ist und das wirklich so gemeint ist wie im Roman. Wer aber die Nacken kennt über diese 500 Hefte, weiß auch, dass sie gerne mal sich ins eigene Fäustchen lügen. Also von daher, das ist alles offen. Aber ich gebe dir an der Stelle recht, ja, es ist höchstwahrscheinlich wirklich so, dass die Nacken so, wie hier im Heft geschildert, aus S stammen. Das Problem mit den Nacken halt war, wie gesagt, dass sie uns als Leser irgendwann auf den Geist ging. Ich muss ganz offen sagen, ich fand es hier schön in der Miniserie, dass sie nochmal wieder erwähnt werden, dass man sie auf eine gewisse Art literarisch nochmal ein bisschen zurückholt. Auch wenn ich gleichzeitig bei der Erwähnung von Nacken Bauchschmerzen krieg.
Ich finde, sie passen da irgendwie rein. Ich hatte ja bloß den Peripedia-Artikel gelesen und sie passen da so als ja, Hilfsvölker oder Nutzvieh von Superintelligenten ganz gut rein. Auf irgendeine Nutzvieh. Art und Weise. Ja, was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. Ich finde auch der Amildok und wie das beschrieben ist, wie er halt mit sich kämpft, wie er Probleme hat zu kommunizieren und dass man halt einfach nicht auf derselben Ebene ist, fand ich cool. Ich fand Perry cool, wie er ihn dann zum Kooperieren überzeugt hat. Das hat mir gut gefallen. Ja, ich hatte mit denen keine Probleme. Das liegt aber halt auch daran, wenn du die nicht kennst und wenn sie dir nicht auf die Nerven gehen, dann kannst du natürlich nicht mit einer negativen Grundhaltung an das Thema rangehen.
Ja, negative Grundhaltung hatte ich jetzt auch nicht, aber man hat halt so gewisse Zahnschmerzen kommen dann doch wieder, ne, die man als Jugendlicher mit den Dingern nach einer gewissen Zeit hatte. Lobend am Roman möchte ich mal erwähnen, der Aufbau der Falle. Wie die Falle eingerichtet wird, aufgebaut wird, dass man die Nacken anlockt. Herrlich. Das war so richtig oldschool.
Ja, 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 ja. Das geht ja noch weiter. Das ist ja nicht bloß das, dass das so detailreich und verzwickt ist. Wenn du dich an die Stellen erinnerst, als Perry und Jillian durch das Nackenschiff gehen, Dann gibt's ja immer mal wieder, dass sie an so Zellen vorbeilaufen, wo sie bloß so einmal ganz kurz einen Blick reinwerfen, dann passieren da irgendwelche Sachen wie so ein Sarkophag oder keine Ahnung, dass diese Mantas, diese Schwebemantas da irgendwelche Tätigkeiten machen. Und das wird überhaupt nicht erklärt, das passiert einfach.
Der Sarkophag ist leer.
Ja.
Das war ein Lied der EAV, was ich gerade zitiert habe, für die, die sich nicht damit auskennen. Anyways, ja, das Innere des Nackenraumers war schön ungreifbar, surrealistisch, wie ein LSD-Trip, psychedelic.
Ja, hatte trippy, was. Das stimmt. Trippy ist ein guter Begriff, ja.
War aber nicht so abgehoben wie diese Reise hin zu den Techno-Totems, dass wir beim ersten galaktischen Rätsel die Halle der Rätsel ja nicht nur aus diesem Gegenstand, den Perry aus dem Zeittransmitter holte, sondern auch noch aus zig Techno-Totems bestand. Ich weiß nicht, ob das in den Heften tatsächlich beschrieben stand, das habe ich nicht nochmal nachgelesen. Aber ich kaufe es, ne? Perry, du achtest nicht auf die Details.
Gib mir noch ein paar Tage und dann kann ich es dir sagen, dann bin ich wieder bei der Zeitgruft angekommen.
Alles gut. Also, das hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, dieser Aufbau der Falle überhaupt. Vor allen Dingen der Killian Gavril, der auch für einige Wortwitze innerhalb des Heftes mit seinem Namen sorgte, Unfreiwillige. Herrlich, aber wieder der typische Archetyp des superschlauen Wissenschaftlers, der total schusselig ist und gar nicht mitkriegt, dass er mal eben die halbe Schiffspositronik nebenbei grillt, ne?
Ja, safe war das für mich Doc Brown, der da durch die Gegend geeiert ist.
Ja, aber genauso.
Man bräuchte 1,21 Gigawatt.
Mhm.
Und man bräuchte einen Blitz, nur leider weiß man nie, wo einer einschlägt.
Und genau. Ach, da fällt dir jetzt nichts mehr ein, um mich wieder an der Stelle zu unterbrechen.
Martin, wir müssen los. Wir haben keine Zeit.
Ja. So, jetzt darf ich beim vierten Mal. Okay. Und genau das ist das Problem. Dieser Archetyp Wissenschaftler ist eigentlich seit den 150er Heften Perry Rhodan durch Till Leiden bereits geprägt. Till Leiden ist damals im Zusammenhang mit dem galaktischen Rätsel um die Zellaktivatoren und den Planeten Impos das erste Mal aufgetreten. Und dem hat man dann ja auch angedichtet, ein absolutes Genie zu sein. Aber der liebe Till Leiden hatte leider auch noch die zusätzliche Angewohnheit, dass er zum Beispiel in stoischer Ruhe, selbst wenn eine Raumschlacht tobte und er eigentlich dazu gar nicht kommen sollte, es war ihm egal, wie wichtig alles um ihn herum war. Punkt 9 Uhr morgens gab es 10 Minuten lang Frühstück. Ja, also dieses typische Bild, vielleicht ein bisschen auch durch Einstein geprägt, ne? Der leicht chaotische, total spleenige Wissenschaftler. Das hast du repetitiv in der Serie. Bis auf Sichu Dorksteiger kenne ich eigentlich kaum einen Wissenschaftler in Perry Rhodan, der nicht als total schrullig und abgehoben geschildert wird. Aber hier bei Gavril, und da muss ich dem Arno Endler Not vorziehen, bei dem war das eher so unterschwellig beim Killian Gavril. Nicht so im Vordergrund, sondern einfach als Beinote. Er wurde als Figur nicht durch seine Schrullen definiert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hut ab, danke dafür.
Ja, er hat halt trotzdem noch funktioniert als Charakter in der Geschichte, ne? Er stößt dann auch irgendwann an seine Grenzen, das ist cool. Wie hat dir Jillian in dem Roman gefallen? Ich muss sagen, im 8. Band war sie ein bisschen schwach für mich.
In diesem Heft geht sie mir langsam, aber sicher mit ihrer... Sie wurde als starker, eigenständiger Typ in die Serie reingeschrieben quasi. Mädel aus den 70er Jahren, dunkle Hautfarbe, Diskriminierung gewohnt, tough, setzt sich durch.
Ich glaube, unkonventionell ist ein guter Begriff für den Charakter. Also zumindest für die Zeit.
Geile Frau, hätte ich gerne mal gedatet. Im vorherigen Band war sie nur noch die schreiende, hysterische Meckerzicke an der Seite. Fast schon wie Thora. Und in diesem Heft ist sie in mir nicht sehr weit über dieses Stadium hinausgegangen, muss ich ganz offen gestehen. Ich fühlte mich sehr an Thora erinnert. Stichwortgeberin und ein bisschen hysterisch schreien.
Ja, aber trotzdem findet Anno Endler bei ihr so einen Anschluss an die vorhergehenden, also an die Stadien, wo sie mir noch sehr gut gefallen hat, wo sie noch frisch, neu und aufregend gewirkt hat. Aber ja, das nutzt sich halt irgendwann ab, da hast du schon komplett recht.
Also es tut mir leid, ich sehe da auch gar keine Absicht bei den Autoren, ja, aber du hast halt einen Charakter, der wird dir vom Exposé her aufgedrückt. Dann hast du einen Autor, der diesen Charakter super stark beschreibt. Da müssen alle anderen Autoren dann ein bisschen dran scheitern. Nicht in der Natur der Sache.
Ja, ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen mit persönlicher Sympathie zusammen. Ne? Natürlich. Wenn du einen Charakter zugeschrieben bekommst, der dir halt persönlich nicht unbedingt sympathisch ist und der dir selber nicht als spannend vorkommt, den dann mit Leben zu füllen, ist, glaube ich, sehr schwer, wenn du ihn dir nicht selber ausdenkst.
Ja, und ich würde dann eine Gillian Weatherby, die jetzt mir persönlich gar nicht liegen würde als Autor, ne? Ich spinne jetzt nur mal rein hypothetisch. Ich würde sie wahrscheinlich auch zur Stichwortgeberin mutieren lassen, ne? Weil so habe ich sie wenigstens im Heft drinne und die Forderung vom Exposé also quasi erfüllt. Trotzdem tut's mir unheimlich um diesen starken Charakter leid.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist wirklich eine Entwicklung wie bei Tora. Von einer taffen, starken, selbstständigen Frau zum, naja, war das jetzt dringend notwendig?
So, hast du noch irgendwas zur Handlung des Romans oder wollen wir mal unser Fazit noch mal kurz zusammenfassen und Richtung Wertung schreiten?
Ich habe eigentlich noch gar nicht wirklich gemeckert, was ich scheiße fand am Roman.
Na dann leg los.
Nichts.
Ja, daneben ging nichts, ne? Das ist schon richtig.
Also, Arno Endler ist für Erstauflagenleser natürlich ein unbeschriebenes Blatt. Neoleser dürften ihn so ein bisschen kennen. Da hat er ja schon ein paar Beiträge zuletzt vor anderthalb Jahren geschrieben, ne, mit Band 206. Ich hoffe, da kommt nochmal wieder was. Ich fand es halt sehr, sehr lobenswert, dass er sich doch sehr stark an den frühen Heften der Serie orientiert hat. Auch sprachlich-stilistisch ist er ein bisschen in die Richtung gegangen. Nicht ganz. Hat natürlich immer noch die moderne Schreibe mit drinne, ne? Aber er ist ein bisschen in die Richtung kürzere Sätze. Nicht fünf Schachtelsätze in einem, sondern vielleicht einfach nur ein doppelter Schachtelsatz. Hat mir sehr gut gefallen. Hut ab.
Also wie gesagt, nochmal, um meine positiven Punkte zusammenzufassen, ist einmal die klare Mission, ne, dass es am Anfang losgeht mit einem Plan, okay, wir wollen mit den Nacken reden, die können uns weiterhelfen, und dass dieser Plan sich dann so sauber abspult. Das finde ich toll. Ich finde die Dynamik mit Kilian Gould, diesem pseudo-wirren Genie, der da unterwegs ist. Ich hatte mir hier während der Lektüre noch aufgeschrieben, leider ganz schön wirr und nicht ganz zu greifen, gerade unterwegs im Sperrraum. Das ist ein Punkt, den würde ich jetzt im Nachhinein positiv bewerten. Ich glaube aber, da ist ein Fehler passiert, gerade für neu einsteigende Leser in so einer Miniserie, die Nacken nicht kennen. Macht man den Fehler, dass man in diesem Sperrraumer erst den Sperrraumer erzählt und zeigt und danach die Nacken einführt. Dass diese Informationsbits mit, die haben Schwierigkeiten, sich im 4D-Raum zu artikulieren und wahrzunehmen, was da passiert. Ne? Das ist nicht ihre Welt. Das hätte man an Anfang des Romans stellen sollen, dass man, keine Ahnung, so ein kleines Briefing für Jillian macht oder sowas, wo so das ein bisschen mehr verdeutlicht wird. Weil dann kann man auch diese ganzen psychedelischen Sachen, die halt im Sperrraumer passieren, die man immer mal wieder sieht, kann man dann, glaube ich, besser wertschätzen. Weil so wird man halt vor diese psychedelischen Szenen mit den Mantas gestellt, ne? Ohne genau zu wissen, warum das jetzt so ist. Und wenn man halt die Nacken nach vorne zieht von der Erklärung oder vom Einführung für den Neuleser, wäre es mir ein bisschen einfacher gefallen und der Kritikpunkt wäre nicht in meinen Notizen gelandet hier. Zum Nachhinein kann ich das wertschätzen, weil es dann eine Einheit bildet, ne? Aber das ist, glaube ich, eine kleine Klinke in der Konstruktion.
Also da verstehe ich dich, ich verstehe deine Anmerkung, mir wäre das gar nicht aufgefallen, weil ich kenne die Nacken halt. Ne?
Ja, deswegen, klar. Wie gesagt, das würde dir nicht auffallen, wenn du weißt, um was es da geht.
Ich denke, das dürfte jetzt auch hier wieder, ich meine, Arno Endler wird die Nacken vielleicht nicht gekannt haben oder er kennt sie als Leser von früher, ne? Das ist auch ja möglich. Ich denke, das ist auch Michael Markus Turner beim Manuskript oder beim Exposé verfassen nicht wirklich aufgefallen und ich glaube auch Klaus Frick hat es beim Querlesen oder beim Redigieren, Lektorieren, was er ja auch immer noch mitmacht. Ich glaube, da sind alles Leute gewesen, die Nacken schon kennen und deswegen diese Tunnelblick, ne? Aber du hast recht, es ist eine super Anmerkung.
Dann bekommt ja Perry am Ende den Inhalt seiner Kiste, ne? Das ist ja ein Diamant oder ein Edelstein, der sich in einen blauen Falter oder einen blauen Schmetterling verwandelt und dann mit seinem Körper verschmilzt. Ein großer Kritikpunkt ist, dass diese Offenbarung, was jetzt Perry mit der Kiste bekommen hat, dass sie nicht greifbar wird. So, der Schmetterling setzt sich auf Perry, verschmilzt mit ihm und es passiert nichts. Und so gehen wir aus dem Roman raus und müssen jetzt erstmal 4 Wochen warten, bis es mit der Handlung überhaupt weitergeht. Und das, muss ich sagen, ist ein Problem. Das ist ein ganz großes Problem, weil das, ja, die Story macht Spaß, dieser Dialog mit dem Nacken und wie er die Kiste öffnet und dass er die Kiste öffnet, ist cool. Aber wir kriegen kein Payoff am Ende. Also wir kriegen nichts in die Hand, womit wir dann sagen, okay, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Klar, die Kiste ist offen, aber wir wissen nicht, was in der Kiste ist.
Ja, aber das ist das Seriennaturell von Perry Rhodan. Lass es mich jetzt wieder hart sagen. Ich kenne das ein paar hundert Mal, wenn nicht sogar schon 1000 Mal aus der Serie. Du hast eine Handlung, die kulminiert in einem Punkt wie hier. Und dann kommt ein Cut und ein Wechsel der Handlungsebene. Und 4 bis 8 Wochen später geht's erst da weiter, wo wir hier jetzt sind. Von daher sei dankbar, dass es nur 4 Wochen und nur ein Heft ist.
Ja, was heißt da sind dankbar? Das ist halt keine Ausrede dafür, ne? Also ein Cliffhanger funktioniert nur, wenn du ein bisschen angefüttert wirst. Und es muss ja nicht viel sein, aber es muss halt bloß irgendwie, keine Ahnung, einen Eindruck geben davon, warum das jetzt krass ist, was da gerade passiert ist. Weil sonst, wenn du das liest, hat sich ein Schmetterling, den es geschickt hat, mit Perry verschmolzen. Ja, schönen Dank auch. Und jetzt?
Ja, da fehlt dir dann wieder das Hintergrundwissen um S und die Schmetterlinge, die ich jetzt hier nicht noch ausführen werde.
Ja, die Schmetterlinge, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber ja, ich denke, du kannst meinen Kritikpunkt nachvollziehen.
Ja, habe ich auch zu Anfang gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ich sag dir halt eben nur wieder jetzt aus der Serie, aus der Erfahrung als Leser der Serie. Es ist sicherlich nicht glücklich so gelöst für Neuleser. Das ist aber einfach etwas, das gehört in den Seriencharakter, weißt du? Das ist etwas, wo ich jetzt nicht wirklich Kritik üben kann, so sehr ich auch möchte. Aber aus deiner Sicht, ja, hast du recht.
Was kriegt denn das Heft von dir unterm Strich?
Paar Abzüge hatte es, aber ich gebe ihm ungefähr so um die 9 von 10.
9 von 10, wow, da greifst du ziemlich hoch. Ich muss sagen, ich war tierisch begeistert vom Lesen, also vom Lesen von dem, was erzählt wurde, war ich sehr begeistert. Leider kommen da halt so ein paar Probleme dazu, wie ich es euch gerade erklärt habe, die es halt für mich so ein bisschen verderben ist falsch, aber ach, es liest sich wie ein Schlüsselroman, es fühlt sich an wie ein Schlüsselroman, aber der Payoff ist halt nicht wie in einem Schlüsselroman. Wir hatten vor kurzem, das ist lustig, über die 37 geredet, der abyssale Ruf und danach halt Weltenenden, wo es halt um die Kandidatin Fatum ging und dann halt später noch um Wim Wandermann mit der Kanzlei unter dem Eis. Da hat man gefühlt, dass es ein Schlüsselroman ist und dass der Leser am Ende etwas mitbekommt, nämlich die Information, wie das in der Zero Zone passiert. Ja, das ist hier auch drin. Perry kriegt ja die Information, sie bleibt aber halt trotzdem kryptisch und wir kriegen nichts davon mit. Und das ist halt was, das wertet den Roman für mich ab. Und das kann ich Arno Endler leider nicht.
Leider?
Nee, leider ist auch falsch. Ich kann es ihm nicht vorwerfen, weil das ist ja, er kann ja nur mit dem arbeiten, was er kriegt. So, ne? Und wenn seine Handlung halt an dem Punkt endet, dann hört die Handlung halt an dem Punkt auf und geht nicht weiter. So blöd, wie das klingt, ne?
Ja, aber da, wie gesagt, das ist so ein kleiner Abzug. Ja, ich verstehe, dass du dafür Punkte Abzug gibst. Ich unterstütze deine Sichtweise da auch für dich. Für mich ist es halt typisch, ja, das ist halt Seriencharakter, ne?
So, also heißt, es kann keine 10 von 10 für mich sein, weil halt es ist sehr High-Level und es ist ein Zwischenroman, der nicht unbedingt eine Tragweite hat. Es passiert halt was, ne? Und die Geschichte, wie das passiert, ist nicht unbedingt erheblich. Das heißt, es kann maximal mal 9 von 10 sein. Dann ziehe ich noch eins ab für das Problem mit der Einführung der Nacken und dem Speerraume. Und dann ziehe ich noch einen ab für die Sachen, dass es halt keinen richtigen Höhepunkt, keinen Payoff gibt. So, und einen ziehe ich noch ab, weil man halt aus Jillian und Perry wieder nicht mehr rausholt. So lande ich insgesamt bei 6 von 10 Punkten. Auch wenn das ziemlich hart klingt, aber ich muss es leider so machen, weil das ist jetzt mittlerweile das 9. Heft. Also ja, es ist zwar ein Zwischenheft, ne? Und das große Finale auf Tramp kommt im nächsten Band, aber das hätte viel mehr Chancen gehabt, das Heft. Schade. Obwohl ich die Schreibe von Arno Endler sehr genossen habe, muss ich sagen. Jo. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute und hören uns beim nächsten Mal wieder mit dem 10. Heft und dann dem großen Finale auf Tramp. Mario, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir heute häufig unterbrochen worden sind. Alles klar, und dann hören wir uns in einer Woche wieder, wenn es um Band 10 geht. Mario, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, liebe Zuhörer, gute Nacht.